Herzlich willkommen zu unserer Katechismusreihe, sagt Ihnen Oliver Gierens. Wir betrachten heute das vierte Gebot und stellen uns die Frage, wie wichtig eigentlich Gesetze und staatliche Autoritäten für uns Christen sind. Dazu begrüßen wir gleich Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Das Verhältnis von Kirche und Staat war im Laufe der Geschichte immer wieder umstritten. Nach einer Zeit, in der Priester weltliche Beamtenpositionen innehatten oder Bischöfe Fürstentümer regierten, musste die Kirche im 19. Jahrhundert vielfach auf finanzielle und politische Macht verzichten und ihr Verhältnis zur Welt neu bestimmen. Über unsere Rolle als Christen in Staat und Gesellschaft schreibt deshalb auch der Katechismus der katholischen Kirche. Wir betrachten dazu heute die Lehraussagen auf den Seiten 569 bis 573 in der deutschen Ausgabe des Katechismus von 2003. Ich begrüße aber zunächst den Referenten der heutigen Sendung. Grüß Gott, Pfarrer Ulrich Engel.
Grüß Gott, liebe Brüder und Schwestern im Herrn.
Ja, schön, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Herr Pfarrer Engel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, ich möchte wieder mit einem Gebet zum Heiligen Geist beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, der dir die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt hast, gib, dass wir in demselben Geiste, dass das Recht ist, verstehen und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen mögen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie wichtig sind staatliche Gesetze und Autoritäten für das Leben der Christen? Im Hintergrund des heutigen Themas steht das Spannungsverhältnis, in dem recht verstanden eigentlich jeder Christ in dieser Welt steht. Diese Problematik ist nicht etwa nur auf eine gewisse Zeit oder auch nur auf bestimmte Teile der Welt beschränkt, sondern von ganz grundsätzlicher und allergrößter Bedeutung für jeden Christen und auch für die Kirche als Ganze in ihrem Verhältnis zu Staat und Gesellschaft. Der Christ lebt nämlich in dieser Welt immer in einem Spannungsfeld von Erdenbürger und Himmelsbürger. Der Christ kommt bei seiner Geburt als Erdenbürger in dieser Welt. Man könnte auch sagen, als einer, der bereits durch die Erbsünde das Paradies verloren hat, für das er ja eigentlich und ursprünglich von Gott geschaffen ist. Dies kehrt sich aber im Moment seiner Taufe genau in sein Gegenteil um. Durch die Taufe wird der Mensch ein Christ. Damit wird er Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, wie der Epheserbrief sagt. Das heißt, er wird in dieser Welt selbst zu einem Fremden, zu einem Ausländer, wie man heute vielleicht sagen würde, eben nur noch Gast auf Erden. Der Christ lebt zwar noch in der Welt, aber er ist nicht mehr von der Welt. Nicht erst der Tod macht ihn zu einem Gast auf Erden, sondern schon seine Taufe. Denn Taufe bedeutet bereits Tod, nämlich der Welt zu sterben, um Christus zu leben. Im Kolosserbrief heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Kolosser Kapitel 3, Vers 3. Für einen Getauften gilt jedenfalls, solange er die Taufgnade, nämlich die heiligmachende Gnade bewahrt, so lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, sagt Paulus, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Der Christ kann in dieser Welt nur noch ein provisorisches Leben führen und soll praktisch nur noch einmal im Bild gesprochen aus dem Koffer leben, jederzeit bereit, in seiner Heimat zurückgerufen zu werden. Der Christ ist nicht mehr Eigentum der Welt. Er gehört sich deshalb aber auch nicht etwa selbst, sondern er ist Eigentum Gottes, seines Erlösers. Deswegen wird ihn die Welt sogar hassen. Jedenfalls dann, wenn er als Christ nicht nach Maßgabe der Welt lebt, sondern sich dort wie ein Ausländer aufführt, indem er nach den Prinzipien und Maximen des Reiches Gottes lebt. Und so ein Stachel und Ärgernis im Fleisch der Welt ist. Der Herr sagt, Wenn ihr von der Welt stammen würdet, dann würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Für einen Christen ist die Welt fremde Exilverbannung. Was wir bis zur Taufe für den Himmel waren, da sind wir mit der Taufe für die Welt Fremdlinge. Ein Christ darf aber kein Doppelleben führen. In dieser von mir eben aufgezeigten zwiespältigen Situation oder Spannungssituation, wenn Sie das so nennen wollen, stellt sich nun die Frage, wie ein Christ in dieser Welt denn leben soll. Denn dort, wo er eigentlich als Himmelsbürger hingehört, da lebt er ja nicht. Und wo er lebt, da ist er ein Fremder. Viererlei Verhaltensweisen sind für ihn grundsätzlich denkbar. Entweder er löst diese Spannung in der Weise, dass er sich sagt, ich lebe in der Welt. Himmelsbürger und Taufe hin, Weltenbürger her, das ist doch alles weltfremd und geht an der Realität vorbei. Himmelsbürger kann ich nach meinem Tod noch lange genug sein. Hier in der Welt lebe ich Welt. Ich habe gerade parodiert. Gegen eine solche Lösung steht aber schon das Wort des heiligen Petrus, führt, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Er könnte aber auch sagen, ich bin Himmelsbürger und somit in dieser Welt ein Fremder. Deshalb möchte ich mich ganz unauffällig in dieser Welt verhalten und tauche als Christ ab, um jeden Ärger mit der Welt zu vermeiden, damit mich die Welt nicht behelligt und in Ruhe lässt. Er kann aber auch sagen, man muss doch immer Kompromisse schließen. Ich versuche den goldenen Mittelweg. Ich trenne ganz einfach, fein, säuberlich. Werktags lebe ich Welt und sonntags bin ich Christ und gehe auch in die Kirche. Wo es in unserem Land überhaupt noch Fragmente von Christentum gibt, die dieses Problem wenigstens noch abstrakt interessiert, dürften die bis auf einen heiligen Rest die Spannung zwischen Himmel und Erde nach der dritten Variante lösen, also werktags Welt und sonntags Gott. Aber das ist nicht in Ordnung. Gott darf nicht zur Disposition gestellt werden. Gott ist nicht verhandelbar. Wirklich christlich ist nur die vierte Variante, die diese Spannung in der Welt, aber nicht von der Welt aushält und ihr entsprechend handelt, indem der Christ nämlich in dieser Welt und für diese Welt und seine Mitmenschen seinen Knechtsdienst leistet, aber immer als Knecht Jesu Christi und niemals als Diener der Welt. Der Christ ist frei von der Welt, so erstaunlich das klingen mag. Die Welt gehört ja auch nicht sich selbst, auch wenn sie das irrtümlich meint. Denn die Welt verdankt sich ja nicht sich selbst. Sie ist von Gott geschaffen und durch Jesus Christus erlöst. Das ist die Wahrheit und Wirklichkeit der Welt, wie sie jedenfalls ein Christ auch verstehen muss. Der Christ ist mit seiner Taufe Glied am Leibe Christi und untersteht auch in dieser Welt nur ihm. Keine andere Gemeinschaft als die im mystischen Leibe Christi ist inniger, aber auch verbindlicher und verpflichtender. Ein Christ ist immer nur Handlanger Christi und nicht der Büttel der Welt. Und wenn er sich zum Handlanger der Welt macht, ohne dabei zu bedenken, wem er allein verpflichtet ist, dann begeht er Fahnenflucht. Ein Christ darf kein Doppelleben führen und nicht zweispurig fahren und opportunistisch einmal den Himmelspass und einmal den irdischen Staatsbürgerpass präsentieren, wie es ihm gerade opportun erscheint. Der Christ muss sich deshalb nun nicht zwischen Himmel und Welt zerreißen lassen. Er braucht keinen Spagat zwischen beiden Welten zu vollziehen, sondern nur ganz einfach als Bürger des Gottesstaates in dieser Welt zu leben, indem er sich an die Gebote Gottes hält und ganz selbstverständlich seine Berufung als Christ lebt. Der Christ muss schon in dieser Welt und in diesem Leben allein Gott lieben und darf keinesfalls die Welt Gott vorziehen oder auch nur auf Kosten Gottes zugunsten der Welt Kompromisse machen. Seine Devise ist und muss sein, nur Gott allein und alles andere nur zu seiner je größeren Ehre. Der Christ hat ein positives Verhältnis zum Staat und seiner staatlichen Gewalt. Der Staat ist eine von Gott gewollte Einrichtung und die Staatsgewalt eine auf das zeitliche Wohl einer Gesellschaft bezogene und zur Gewährleistung der zeitlichen Dinge verliehene Anteilgabe der göttlichen Gewalt. Der Christ ist auch als Fremder in dieser Welt keineswegs ein Gegner oder sogar ein Feind des Staates. Das stünde sogar in völligem Widerspruch zum Willen Gottes. Ganz im Gegenteil. Der Christ hat ein grundsätzlich positives Verhältnis zum Staat und auch zur Welt. Der Apostel Paulus schreibt den Römern, also dorthin, wo ein heidnischer Kaiser praktisch über die ganze Welt regiert. Zitat: Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, der stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Von den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Sie steht im Dienste Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich. Denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Deshalb ist es notwendig, Gehorsam zu leisten. Nicht allein aus Furcht vor Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt. Denn in Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Schon der Herr sagt ja selbst, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Der Staat ist also ausdrücklich von Gott gewollt. Und die Staatsgewalt ist gleichsam Teilhabe an der göttlichen Gewalt und mit göttlicher Vollmacht beliehen. Der Herr sagt selbst vor Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb verwirklicht der Christ gerade den Willen Gottes, wenn er die staatlichen Gesetze erfüllt. Der Gehorsam gegenüber dem Staat ist jedenfalls grundsätzlich Gehorsam gegenüber Gott. Im Petrusbrief lesen wir, unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung. Und die Verfügung des Staates über einen Staatsbürger ist zumindest so lange zugleich auch eine Verfügung Gottes über ihn. Wie diese Verfügung sich im Rahmen der dem Staat von Gott eingeräumten Vollmachten bewegt. Es ist also eine Sünde für den Christen, etwas Steuern zu hinterziehen. Und ganz besonders unchristlich, dann auch noch das hinterzogene Geld in den Klingelbeutel werfen zu wollen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Der Text aus dem Römerbrief spricht aber, wie Sie sicher herausgehört haben, keineswegs nur von dem geschuldeten Verhältnis eines Christen zum Staat, sondern auch von den Pflichten und auch von den Grenzen des Staates und seiner Gewalt. Umgekehrt hat sich nämlich der Staat auch nur als Arm Gottes in dieser Welt zur Gewährleistung des gesellschaftlichen Gemeinwohls in zeitlichen Dingen zu verstehen. In zeitlichen Dingen, das heißt im Unterschied zu den geistlichen Dingen, die immer in die Zuständigkeit der Kirche fallen. Davon hören wir schon im alttestamentlichen Buch der Weisheit, wo es heißt, hört also ihr Könige und seid verständig. Lernt ihr Gebieter der ganzen Welt. Horcht ihr Herrscher der Massen, die ihr stolz seid auf Völkerscharen. Der Herr hat euch die Gewalt gegeben. Der Höchste die Herrschaft. Er, der eure Taten prüft und eure Pläne durchforscht. Ihr seid Diener seines Reichs. Buch der Weisheit, Kapitel 6. Gott sind die Regenten auch einmal für ihre Amtsführung verantwortlich. Seine Verantwortung nimmt der Staat durch seine Organe und deren Glieder gerade auch in der Weise wahr, dass er sich dem recht verstandenen Gemeinwohl verpflichtet weiß. Im Prinzip heißt das, der Staat hat das Gute zu fördern und das Schlechte zu verbieten bzw. zu verhindern und gegebenenfalls auch zu bestrafen. Dabei bestimmt sich Gut und Schlecht keineswegs nach Mehrheiten, sondern nach dem Willen Gottes und nach dem natürlichen Sittengesetz. Gut und Schlecht bestimmt sich also nicht etwa danach, was eine Partei, auch eine C-Partei, für gut oder schlecht hält. Gut und Schlecht versteht sich also in dem hier gebrauchten Sinne nur als Grenze, die durch den Staat und seine Organe nicht überschritten werden darf, weil sie ihm so von Gott gesetzt worden sind, als Teilhabe an seiner göttlichen Macht. Ob innerhalb dieser Grenzen dann ein Weg oder eine Lösung für besser oder schlechter gehalten wird, ist für die Loyalität eines Christen gegenüber dem Staat völlig bedeutungslos. Für den Christen hat der Gehorsam gegenüber Gott und der Kirche immer und unbedingt den Vorrang vor dem Gehorsam gegenüber dem Staat. Wenn nämlich die Staatsgewalt Teilhabe an der göttlichen Universalmacht ist, dann muss sich der Staat auch selbst als Handlanger Gottes für die staatliche Gemeinschaft verstehen, der diesen somit auch verantwortlich ist. Das heißt, dass jeder, der irgendwie staatliche Gewalt ausübt, dafür auch einmal Gott verantwortlich ist. Ein solches Selbstverständnis eines Staates gibt es aber schon lange nicht mehr. Stattdessen setzt sich heute jeder Staat absolut, höchstens dem Parlament und seinen Wählern verantwortlich. Gefragt ist doch in der Demokratie nicht mehr der Wille Gottes oder ein natürliches Sittengesetz, sondern der Wille des Souveräns, der Wählerwille. Entsprechendes gilt für die totalitären Regime, bei denen halt nur eine Oligarchie bestimmt, was gut und schlecht ist. Das ist doch heute leider die Realität. Solche Staaten halten sich deshalb auch für berechtigt, Gesetze zu erlassen, die genau diese ihnen von Gott gezogenen Grenzen und ihre Ermächtigung bedenkenlos zu überschreiten und sich in einen eklatanten Widerspruch zu Gott und seinem Willen zu setzen. Was für einen Staat und eine Gesellschaft wirklich gefährlich ist, sind nicht etwa bestimmte Regierungsformen und Konstitutionen, sondern die Selbstherrlichkeit des Staates, der sich rein positivistisch und selbstverdankt versteht und nichts mehr über sich anerkennen will. Genau an dieser Stelle aber wird die Loyalität des Christen gegenüber dem Staat und seinem Gehorsam gegenüber den staatlichen Gesetzen problematisch. Damit ist keineswegs gesagt, dass der Christ etwa gegen den Staat handeln soll. Beileibe nicht. Die Christen sind nicht die fünfte Kolonne in einer Gesellschaft. Es ist damit allerdings sehr wohl gesagt, dass ein Christ sich dem Staat nur dann zur Verfügung stellen darf, wenn die ihm vom Staat gebotene oder unter Umständen auch verbotene Handlung auch nicht den Geboten Gottes bzw. seinem Willen und dem Sittengesetz widerspricht. Denn der Staat ist selbst Gott unterworfen. So jedenfalls muss es der Christ verstehen, wenn es schon der Staat selbst so nicht verstehen will. Niemand darf etwas befehlen, was dem natürlichen Sittengesetz, den Menschenrechten oder dem göttlichen Willen widerspricht. Im Falle einer solchen Anordnung hätte ein Christ tatsächlich sogar die Gewissenspflicht, der staatlichen Autorität den Gehorsam zu verweigern. In diesem Kontext gehören so brisante, aber auch menschlich so tragische Themen wie Befehlsnotstand und Befehlsverweigerung. Jeder Christ ist zuallererst nur Gott verpflichtet. Gott und sein heiliger Wille stehen immer über dem Staat. Nur sie sind für den Christen letztverbindlich. Der Christ muss Gott immer und unbedingt mehr gehorchen als den Menschen, wie die Schrift selbst sagt in der Apostelgeschichte. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an den erst vor kurzem selig gesprochenen Franz Jägerstätter. Dafür kennt die Heilige Schrift des Alten Testamentes sogar eindrucksvolle Beispiele. Man denke beispielsweise nur an die Hebammen, denen der Pharao geboten hatte, alle Knaben der Hebräer in den Nil zu werfen und nur die Mädchen am Leben zu lassen. Oder die drei Jünglinge im Feuerofen, die den königlichen Befehl, das goldene Standbild anzubeten, verweigert haben. Unter anderem. Aber auch vor allem die vielen Märtyrer der alten Kirche, die dem römischen Kaiser die Verehrung als Gott verweigert haben. Immer ist die Ehre Gottes das Wohl des Volkes. Immer ist die Ehre Gottes das Heil und das Glück der Menschheit. Die Ehre Gottes ist die beste Sicherung des Staates und der Obrigkeit. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Ein solcher Ungehorsam oder auch passiver Widerstand gegen die Staatsgewalt kann sich unter Umständen auch in einen aktiven, sogar bewaffneten Widerstand verkehren, wenn auf Dauer die Menschenrechte verletzt werden und auch auf absehbare Zeit ein geringeres Widerstandsmittel als eben die Waffengewalt zur Beseitigung des Übels nicht zu erwarten ist. Beispiel in unserer deutschen Geschichte: Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Dieses Attentat war mit Sicherheit moralisch auch unter christlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt. Der Christ trägt in dieser Welt dafür Verantwortung, dass sich das Reich Gottes, das mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus in dieser Welt angebrochen und in seiner Auferstehung auch unumkehrbar siegreich geblieben ist, auch durch ihn selbst weiter ausbreitet. Keinesfalls darf er sich zum Handlanger des Bösen bzw. Schlechten machen lassen. Die Welt, der Staat oder auch die Gesellschaft sind keine absolute autonome Größe. Die ist nur Gott allein. Und dieser Relativität des Staates Gott gegenüber muss auch der Christ in allen Lebensbereichen, öffentlich wie auch privat, Rechnung tragen. Ein Christ ist deswegen auch immer und zuerst Christ. Und der weltlichen Obrigkeit ist er nur in dem Maße unterworfen, wie sich das mit seinem Christsein auch vereinbaren lässt. Nicht die Gesellschaft ist das Maß eines Christentums. Das wäre dann gar keines mehr, sondern allein Gott ist das Maß seines Staatsbürgerdaseins. Die Spannung zwischen Christsein und Erdenbürgerdasein ist unaufhebbar und birgt latent immer die Gefahr eines Kulturkampfes in sich, die sich zu allen Zeiten in der Geschichte immer wieder konkretisiert hat. So wie Deutschland im Rahmen der europäischen Integration immer wieder seine nationalen Gesetze an die höhere Gemeinschaft Europa anpassen muss, so müssten letztendlich alle Staaten und Gesellschaften im Rahmen einer Integration in den Gottesstaat ihre Gesetze dem göttlichen Verfassungsrecht anpassen und damit in Übereinstimmung bringen. Andernfalls sind sie jedenfalls für einen Christen, insofern sie mit dieser Verfassung nicht übereinstimmen, geradezu verfassungswidrig und damit für ihn ungültig und unverbindlich. Der Christ muss also deshalb gegenüber dem Staat auch immer wachsam sein. Das einseitige Selbstverständnis des Christen als bloßer Staatsbürger und seine Vergessenheit, doch zuerst Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes zu sein, hat schon zu ganz furchtbaren Tragödien in der Menschheitsgeschichte geführt, weil Christen sich überhaupt nicht bewusst waren, dass sie nämlich durch ihre Taufe zuerst einmal völkerübergreifend und weltüberspannend Glieder der einen weltumspannenden Kirche und des einen mystischen Leibes Christi sind. Wenn man einmal bedenkt, worum sich Getaufte, gerade auch wir Deutschen, blutigste Kriege geliefert und Getaufte, 100-millionenfaches unermessliches Leid angetan haben, dann ist das eine unermessliche Tragödie der Kirche, die die Welt in ihrer Innerweltlichkeit so schlimm noch nicht einmal in den Blick bekommen kann. Wir hören Leute sagen, die Russen, den Franzosen und die Deutschen und den Russen und den Franzosen, den Engländern und so weiter. Ach nein, viel, viel schlimmer. Getauften. Und warum haben die Deutschen in den letzten beiden Weltkriegen gekämpft? Für Kaiser und Reich, für Führer, Volk und Vaterland, für behauptete nationale Interessen, für irgendwelche gottlosen, menschenverachtenden Ideologien, für Rasse, Blut und Scholle, Lebensraum im Osten. So jedenfalls wurde es von der damaligen Propaganda ja verkauft. Ist das denn nicht auch ein Totalversagen der gottvergessenen und weltversunkenen Christen? Und damit auch der Kirche, deren Glieder ja die Christen sind? Müsste es einem Christen nicht in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass kein innerweltlicher Wert einen absoluten Charakter hat, sondern nur Gott? Da wurden Feldmessen auf beiden Seiten der Front gefeiert. Man ging auf beiden Seiten der Front fromm zur Heiligen Kommunion, hatte aber zugleich dann überhaupt keine Bedenken. Diejenigen, die, wie man selbst, nur eben auf der anderen Seite der Front auch zur Heiligen Kommunion gegangen sind, das heißt die eigenen eucharistischen Tischgenossen und mit denen man das Sakrament durch das Sakrament der Liebe in Christus selbst frontübergreifend geeint war, auf der weltlichen Ebene als Feinde anzusehen, sie so zu bezeichnen und dann auch so zu behandeln, nämlich die eigenen eucharistischen Tischgenossen abzuschießen und deren Leben ein Ende zu machen. Warum wird das eigentlich nicht gesagt? Oder sollte das etwa wirklich noch keinem aufgefallen sein? Wir reden zwar oft von den Leiden eines Krieges, von dieser Art von teuflischem Grauen des Krieges, habe ich jedenfalls bisher noch keinen reden hören. Das Mysterium Ecclesiae, wie das Mysterium Fidei, ist leider den Katholiken so gut wie überhaupt nicht präsent. Den Priestern nicht und den Gläubigen nicht, damals nicht und heute nicht. Was für eine teuflische Verblendung. Das war aber nicht immer so. Um das Jahr 280 wurde der Thebäischen Legion befohlen, gegen Christen vorzugehen. Übrigens, der Kommandant der Thebäischen Legion, der heilige Mauritius, dessen Gedenktag feiern wir morgen. Wir feiern morgen am 22. September den Gedenktag dieser Thebäischen Legion. Diese gesamte Truppe, die sich aus ägyptischen Christen rekrutierte, hat den Befehl verweigert, Christen umzubringen, unter Hinweis, dass das ihre Glaubensbrüder sind, wofür sie dann selbst umgebracht wurden. Es ist eine Tragödie, wenn man durch die Taufe zwar Christ geworden ist, sich aber nur, wenn überhaupt, auf den bloßen sonntäglichen Kirchgang und das tägliche Vaterunser beschränkt und im Übrigen gedankenlos als Kind dieser Welt lebt und sich vom Mainstream des Zeitgeistes wie eine Leiche fortspülen lässt. Der Heiland weint sich die Augen aus. Erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ein Christ, der vergisst, dass er ein Christ ist, wird für den Staat im Höchstmaße manipulierbar. Der Christ muss ein christlicher Bürger sein, aber er darf kein bürgerlicher Christ sein. Diese Unterscheidung ist überaus wichtig. Der sehr wesentliche Unterschied zwischen einem bürgerlichen Christen und einem christlichen Bürger besteht darin, dass der bürgerliche Christ ein an die Welt angepasstes und mit der Welt versöhntes, in Anführungszeichen, Christentum lebt. Das heißt, er lebt eigentlich Welt und nicht Christentum. Vergleichbar einem, der zwar auf das Schutzblech seines Fahrrades einen Mercedes-Stern schraubt, damit aber immer noch Fahrrad und keinen Mercedes fährt. Das Christliche findet sich dann nur noch in den Ritzen, die einem die Verfallenheit an die Welt noch belassen hat. Ein christlicher Bürger formt alles christlich zur je größeren Ehre Gottes. Da ist jede Kleinigkeit und sei sie noch so alltäglich und weltlich von christlichem Geist geformt und durchdrungen. Ein echter Christ braucht sich nicht erst ein Kreuz ans Revers zu stecken. Dem sieht man das auch ohne Kreuz sofort an. Der Christ muss seinen Christdienst in dieser Welt und für diese Welt als Dienst für den Herrn selbst verstehen, dem er durch seine tadellose Arbeit vor der Welt und den Menschen Ehre verschafft. Der bürgerliche Christ versucht, Kirche und Christentum noch irgendwie in der Welt unterzubringen, wobei dann aber die Welt dominant ist gegenüber der Kirche. Er wabert ohne Entschiedenheit und ohne Zielgerichtetheit für das eigentliche Ziel seines Lebens. Er klebt am Sonntag die Welt notdürftig mit einem fromm gemusterten Klebeband ab. Der bürgerliche Katholik ist einfach brav. Als gutes Christentum gilt ihm schon unbescholtenes, fleißiges Staatsbürgertum. Er lässt sich ohne Bedenken vom Staat füttern und einlullen und damit fremdbestimmen und sich das Ganze auch noch ganz gut schmecken. Die christliche Dimension gerät da völlig in Vergessenheit. Für solche gilt, was der erste Johannesbrief sagt, sie sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht. Und die Welt hört auf sie. Der bürgerliche Christ ist nur noch eine Karikatur seiner selbst und bürgerliches Christentum ist ein entkerntes, um seines apokalyptischen Stachels kastriertes, vergreistes Christentum, das man seinen persönlichen Bedürfnissen wie ein maßgeschneidertes Kleid angepasst hat und das einem nicht mehr wehtut, weil es auch keinen Anspruch mehr stellt. Dann gilt aber auch nicht mehr der unabänderliche Wille Gottes, sondern diese ständig ändernde öffentliche Laune. Die Christen dürfen das Christentum mit seinem Anspruch nicht so lange sputzen und beschneiden, bis es in die Welt passt, sondern müssen als Christen die Welt so mitgestalten, dass sie dem Anspruch ihres Schöpfers und Erlösers immer besser entspricht. Wir haben uns nach Gott zu richten und nicht umgekehrt Gott nach uns. Gott ist allein das Maß und die Norm, auch und gerade das Maß der Welt. Die Welt muss sich zu Gott bekehren und nicht Gott etwa zur Welt. Das wird er mit Sicherheit nicht tun. Der christliche Bürger dagegen hält Christus heilig in seinem Herzen. Er integriert die Welt in die Kirche und versucht, die Welt mit dem Geist Christi zu tränken und sie im Sinne des Reiches Gottes zu formen und zu gestalten. Der christliche Bürger wirkt wie die Haut, nur durchlässig von innen nach außen, aber nicht umgekehrt von außen nach innen. Es gibt kein Christentum neben einem Staatsbürgertum, sondern nur ein Staatsbürgertum innerhalb des Christentums. Das Christsein des Staatsbürgers ist keine Petersilie oder ein Blumenstock für den Sonntag. Ein Christ darf nicht Kirche und Gott in die Welt integrieren wollen, sondern umgekehrt Welt in Gott. Nicht die Welt kann Kirche erlösen, sondern die Kirche muss die Welt erlösen. Christen müssen wissen, dass sie in dieser Welt immer in der Minderheit sind und gegen die Mehrheit und gegen das Mainstream stehen. Sie dürfen uns als Christen nicht einfach für das Mainstream instrumentieren lassen, nur weil es ja so bequem und angenehm ist, sich unauffällig in der Masse mittreiben zu lassen. In der Masse braucht man sich nicht warm anzuziehen und hat immer ein Alibi. Für eine Mehrheitsmeinung braucht es auch keiner zu rechtfertigen. Die scheint ja für fast alle schon ihre Richtigkeit in sich selbst zu tragen. Und wer diese Meinung nicht teilt, der hat sie selbst ins Abseits bugsiert und ist, wie es heute auf Neuhochdeutsch heißt, out. Stattdessen müsste der Christ den Mut aufbringen, der Welt die Stirn zu bieten und sich von der Welt in Frage stellen zu lassen. Und jedem, der ihn nach dem Grund seiner Einstellung und seiner Hoffnung fragt, ganz cool, selbstbewusst und frei Rede und Antwort zu stehen, wie es der erste Petrusbrief sagt. Dafür sind wir doch auch gefirmt. Die Apostelgeschichte überliefert uns ein eindrucksvolles Zeugnis, wie ganz wenige Christen durch eine Verfolgung versprengt sich ihrem neuen heidnischen Umfeld nicht etwa angepasst haben, sondern sich dieses sich selbst anpassten und zum Glauben bekehrten. Der Christ ist Salz der Erde und Licht der Welt. Die Christen tragen vor Gott eine große Verantwortung für die Gestaltung der Welt. Diese gehört aber Gott als ihrem Schöpfer und Erlöser und nicht den Menschen. Die sind nur seine Knechte und haben im Sinne ihres Herrn zu handeln. Sie sind aber selbst nicht die Herren der Welt. Das scheint heute völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Das klingt für die Welt und die Politik fundamentalistisch und sektiererisch, ist es aber überhaupt nicht. Die Politik, die ja weltanschaulich neutral sein will, tricht Phrasen. Sie redet beispielsweise von Demokratie wie von einem Axiom, das sich nicht mehr weiter hinterfragen lässt und verschweigt geflissentlich, dass auch die Demokratie immer schon von Voraussetzungen lebt, die sie selbst weder schaffen noch gewährleisten kann. Der Christ muss sich in die Angelegenheiten des Staates einmischen, und zwar gründlich. Es ist deswegen auch wichtig, dass ein Christ, der sich zu einem Staatsamt berufen und befähigt fühlt, nicht die große Verantwortung scheut, sondern sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch dafür zur Verfügung stellt. Der Christ muss der Gesellschaft seinen Stempel aufdrücken, ohne dabei selbstverständlich irgendeinem Gewalt anzutun. Die Erlösung der Welt durch Christus ist mit den geistlichen Waffen und ohne Gewalt gegen Sachen oder andere Personen erfolgt. Mit brutaler Gewalt, mit Blut und Eisen kämpft nur die Welt. Zu diesen Waffen darf der Christ nicht greifen. Dieser Mittel darf sich ein Christ nie bedienen. Der Christ muss der Welt seinen Stallgeruch, nämlich den Wohlgeruch des Heiligen Geistes, um die Nase wehen lassen, auch wenn das vielen Zeitgenossen auf übelste Weise stinkt. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott, unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir Todesgeruch, der den Tod bringt, den anderen Lebensduft, der Leben verheißt, sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Christen müssen sich für das Gemeinwohl engagieren und nach Kräften ihre Fähigkeiten und Begabungen konstruktiv einsetzen. Sei es privat, sei es am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gremien oder auch in Verbänden. Sie dürfen sich auf gar keinen Fall, etwa auch noch unter Berufung, dass sie nur Fremde in dieser Welt sind, in einen elfenbeinernen Turm zurückziehen. Das wäre ein Verrat an ihrem göttlichen Auftrage in der Welt und für die Welt. Vielmehr haben sie als Glieder des Leibes Christi und damit als Handlanger des Erlösers die schwere Pflicht, die Welt im Sinne der Gottesherrschaft zu gestalten und tragen dafür auch eine große Verantwortung. Diese Verantwortung nehmen sie auch in der Ausübung ihrer bürgerlichen Rechte wahr. Die Ausübung der politischen Bürgerrechte soll dem Gemeinwohl des Staates und der Gesellschaft dienen. Gerade auch durch die Wahrnehmung seines Wahlrechts soll ein Christ Einfluss darauf nehmen, dass das christliche Element in dieser Welt immer mehr wirksam wird. Erst recht muss sich ein Christ, gerade wenn er ein öffentliches Amt bekleidet, als Diener Christi in die Pflicht genommen wissen. Ein christlicher Politiker muss gerade auch durch seine moralische Integrität, auch in seinem Privatleben, denn die Moralität ist immer unteilbar, ein Vorbild sein. Der Dienst eines Christen hat immer dem Staat gegenüber loyal und gewissenhaft zu erfolgen. Der Christ hat seine Arbeit erst recht, wenn er selbst staatliche Gewalt, das heißt Hoheitsgewalt, ausübt, peinlich korrekt und in jeder Hinsicht tadellos zu erfüllen. Das Private ist vom Dienst zu trennen und der Dienst darf nicht privat genutzt werden. Private Vorteile und Vergünstigungen aus einem öffentlichen Amt, sich selbst oder auch anderen zu gewähren, das heißt schon jeder Anschein von Korruption, ist für einen Christen eine Schande. Der Christ ist durch sein Zeugnis immer entweder eine Empfehlung oder eine Schande für den Herrn und seine Kirche. Die Christen müssen, wo immer sie auch hingestellt sind, Salz der Erde und Licht der Welt sein, wie der Herr selbst in der Bergpredigt sagt. Sie sind die einzigen Hoffnungsträger für Gott in der Welt. Sie sind auch für die Welt selbst, auch wenn sie das nicht weiß und sich sogar noch dagegen wehrt, weil sie das, was sie wirklich braucht, aus sich heraus überhaupt nicht kennt. Wo sich die Christen häuslich, bürgerlich und schiedlich, friedlich in dieser Welt eingerichtet haben, da drängt es schon die Frage auf, ob das Salz nicht schon seinen Geschmack und seine Salzigkeit verloren hat und das Licht seiner Leuchtkraft. Die Christen müssen die Seele der Gesellschaft sein. Die Christen bewohnen das eigene Vaterland, ich zitiere aus dem Brief an Diognet, aber wie Beisassen. Sie nehmen an allem teil wie Bürger und alles ertragen sie wie Fremde. Jede Fremde ist ihr Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Sie heiraten wie alle, zeugen und gebären Kinder, aber sie setzen die Neugeborenen nicht aus. Ihren Tisch bieten sie als gemeinsam an, aber nicht ihr Bett. Im Fleisch befinden sie sich, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf Erden weilen sie, aber im Himmel sind sie Bürger. Sie gehorchen den erlassenen Gesetzen und mit der ihnen eigenen Lebensweise überbieten sie die Gesetze. Sie lieben alle und werden doch von allen verfolgt. Sie werden geschmäht und sie segnen. Sie werden beleidigt und sie zeigen Ehrerbietung. Um es aber kurz zu sagen, genau das, was im Leib die Seele ist, das sind die in der Welt die Christen. Durch alle Glieder des Leibes hin ist die Seele verteilt und die Christen sind es über die Städte der Welt. Die Seele wohnt zwar in dem Leib, sie ist aber nicht vom Leib. Auch die Christen wohnen in der Welt, sie sind aber nicht von der Welt. Unsichtbar wird die Seele im sichtbaren Leib festgehalten. Auch bei den Christen erkennt man zwar, dass sie in der Welt sind. Unsichtbar aber bleibt ihre Religion. Das Fleisch hasst die Seele und streitet wider sie, obwohl es kein Unrecht von ihr leidet. Nur deshalb, weil sie es davon abhalten will, sich den Genüssen hinzugeben. Es hasst auch die Welt die Christen, obwohl sie kein Unrecht von ihnen leidet, weil sie den Genüssen entgegentritt. Die Seele liebt das Fleisch, von dem sie gehasst wird, und die Glieder. Auch die Christen lieben ihre Hasser. Die Seele ist zwar im Leib eingeschlossen, sie aber hält den Leib zusammen. Auch die Christen werden zwar in der Welt wie in einem Gefängnis festgehalten, sie aber halten die Welt zusammen. Unsterblich wohnt die Seele in einer sterblichen Behausung. Auch die Christen wohnen als Beisasse in vergänglichen Behausungen, während sie die Unvergänglichkeit im Himmel erwarten. Auf einen so wichtigen Posten hat Gott sie gestellt, dem sich zu entziehen ihnen nicht erlaubt ist.
Vielen Dank an Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen für seinen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung können Sie noch einmal nachhören. Sie können sie auf unserer Homepage www.horeb.org als Podcast herunterladen. Gerne können Sie sich auch einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD bestellen. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet 08323 9675120, 08323 9675120. Dieser Service ist für Sie kostenlos, aber wir sind ein spendenfinanziertes Radio und freuen uns über Ihre Spenden. Herr Pfarrer Engel, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte Sie alle auf die Fürsprache der Seelenjungfrau Gottes, Mutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Evangelisten Matthäus und auch auf die Fürsprache des heiligen Mauritius und seiner Gefährten, zu denen auch der heilige Gerion, der heilige Urs, der heilige Viktor und die ganzen Glieder der Thebaischen Legion gehören, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinderlieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.